AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und Banking. Nach den News der letzten Woche haben wir uns überlegt, dass wir nochmal uns thematisch etwas beschäftigen, nämlich mit dem Thema Identifizierung oder dem Thema digitale ID. Das heißt, seit langer Zeit freuen wir uns nochmal, euch einen thematischen Schwerpunkt präsentieren zu dürfen. Und damit sage ich erst einmal Hallo, lieber Sascha, schön, dich wiederzusehen. Und ich würde sagen, ich übergebe einfach mal das virtuelle Zepter an dich.
Ja, vielen Dank. Hi, auch von mir. In den letzten Zügen meines Urlaubs haben wir gesagt, nehmen wir auf jeden Fall nochmal schnell eine Folge auf. Und wie Mike gerade richtig gesagt hat, der Wunsch war immer viele News, viele Tools, vor allem die vielen Funny Tools, die du auch letztes Mal uns näher gebracht hast, womit ich noch den einen oder anderen Spaß hatte, auf jeden Fall. Aber tatsächlich auch immer mal wieder ein Deep Dive einfließen zu lassen. Und eine Sache, die uns immer wieder sowohl um die Ohren gehauen wird, als auch tiefer von euch nachgefragt wird, sowohl im beruflichen Kontext bei uns beiden als Banker, aber natürlich auch von den Hörerinnen und Hörern und auch auf Konferenzen, ist einfach das Thema Digital Identity. Und am Ende ist es die digitale Identität und es ist ja durchaus ein Thema, was eigentlich ganz viele Branchen, eigentlich alle relevanten Branchen, die was mit dem E-Commerce, aber auch einfach mit in dem Internet zu tun haben, aber auch uns im Banking und Financial Service sehr, sehr stark beschäftigt. Und ich glaube, vereinfacht gesagt geht es immer darum, wie wir uns online eindeutig ausweisen können. Und ähnlich wie wir natürlich auch im realen Leben mit einem Personalausweis oder einem Reisepass unsere Identität nachweisen. Und es kennt jeder von euch von der sogenannten Legitimierung, also für neue Bankkonten oder für einen Konsumentenkredit. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Meistens machen das die Banken dann selber. Da gibt es IDnow im Hintergrund, da gibt es WebID im Hintergrund, die dann einfach als Fintechs eingebettet sind und so diesen Video-Identifizierungsprozess übernehmen. Und das ist auch so das, was die meisten, ich sag mal, Banken und Finanzinstitute in Deutschland zurzeit neben der Legitimierung in der Filiale oder im MacPaperShop natürlich jetzt auch anbieten, vor allem so als digitale Version. Und die aktuelle Situation zeigt aber immer mehr, dass digitale Identitäten immer noch sehr fragmentiert sind und auch einfach unsicher sind. Ja, viele Menschen haben verschiedene Accounts bei unterschiedlichen Plattformen wie Facebook, über Facebook Connect, über Instagram und Co. Alle mit eigenen Passwörtern, die oft schlecht geschützt sind. Wenn man mal so eine Analyse bei Google zum Beispiel macht, welche davon kompromittiert sind, dann zeigt es immer über 50% der Passwörter an. Trotzdem meistens wird es einfach nicht verändert bei den Menschen. Und das führt natürlich zu ganz vielen Problemen.
Genau. Lass uns vielleicht einmal noch eine Rolle rückwärts machen. Du hast ja schon ganz viel erzählt, das ist alles total richtig. Wenn wir natürlich über das Thema Identitäten sprechen, dann ist es vielleicht nochmal ganz hilfreich, so ein bisschen Kontext zu geben. Es gibt ja nicht die Identität, sondern es ist ja eher ein Identitätsspektrum. Und du hast richtigerweise schon gesagt, es gibt den digitalen Personalausweis, es gibt unterschiedliche Plattformen, also was wie Single Sign-On-Dienste, Google, Facebook oder / Meta hat es. Und dieses Spektrum zeigt eigentlich auch, dass es unterschiedliche Grade der digitalen Identität gibt. Also das Einfachste ist sicherlich, ich melde mich irgendwo mit E-Mail-Adresse und Passwort an und das ist mein Account und fertig. Und dann wird es dann immer feingranularer bis hin zu einer gehärteten Identität, also wo wirklich verifiziert ist, alles klar, du bist der Sascha, ich bin der Mike. Und das haben wir hier in Deutschland beispielsweise mit der EID oder der Bund-ID, also dem digitalen Personalausweis, den die Menschen, die sich noch an ihren PIN erinnern können, auch nutzen können, in der Theorie, auch in der Praxis natürlich. Und das ist dann wirklich eine gehärtete Identität, also etwas, was ich nicht mal eben so kompromittieren kann. Also das ist dann wirklich vergleichsweise sicher. Ich bin kein Techniker, ich weiß nicht wie sicher, aber ich glaube schon ziemlich sicher. Und das ist dieses Spektrum, auf dem wir uns bewegen. Und was du jetzt gerade beschreibst, in der Einleitung beschrieben hast, ist ja quasi der hintere Teil. Also wo wir wirklich sagen können, du bist Sascha, ich bin Mike und nicht irgendwie ein anonymer Troll, der einfach sich irgendwo einen Account angelegt hat.
Total, genau. Und genau diese Trolle sorgen halt dafür, dass es ganz viele Herausforderungen halt irgendwie gibt. Ne? Es gibt das Thema Identitätsdiebstahl. Das sehen wir im E-Commerce, das sehen wir aber vor allem auch auf Social Media. Es gibt aber auch, wenn du es halt wirklich nutzen willst für Bankgeschäfte oder andere wirklich notwendige, verifizierbare Geschäfte, dann gibt es sehr komplizierte Prozesse in der Verifikation und es fehlt einfach so eine zentrale und auch verlässliche Art, sich digital auszuweisen. Du hast die EID, also die elektronische Personalausweis-Variante, angesprochen. Da gibt es leider sehr, sehr wenig Durchdringung, weil es einfach keine mediale Aufmerksamkeit von diesem Ding gibt. Und jeder, der sich einen neuen Personalausweis in Deutschland beim Bürgeramt bestellt, wird gefragt, ob er das machen will. Teil 50%, glaube ich, ungefähr sagen mittlerweile ja. So, aber dann liegt irgendwo dieser Aktivierungscode rum und ich glaube, eine wirklich vernachlässigbar kleine Anzahl an neuen Personalausweisnutzern können diese Funktion wirklich nutzen, um damit halt irgendwie auch ihre Identitäten sicher und eindeutig aufzubauen. Und ein gutes Beispiel sind einfach soziale Netzwerke wie Facebook und Insta. Täglich werden dort auch Fake-Profile erstellt, oft mit gestohlenen Daten und auch gestohlenen Bildern, um anderes zu täuschen und auch gar zu betrügen. Und das sorgt einfach dafür, dass Menschen ihr Vertrauen verlieren, weil ihre Identitäten gestohlen oder auch missbraucht werden, entweder um betrügerische Nachrichten zu versenden oder tatsächlich sogar Bankkonten zu eröffnen und dann auch Geldwäsche zu betreiben. Da gibt es immer mal ja wieder auch auf den einschlägigen Finanzmedien Beispiele von Neobanken, ohne da jetzt Namen zu nennen oder zu diskreditieren. Aber das ist einfach ein großes Problem der Neobanken ganz oft, dass dann im Darknet über Tor-Browser und Co. auf Identitäten zugegriffen werden kann, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc. dann tatsächlich zu initiieren. Und gerade im Bankwesen, wo Verlässlichkeit und Sicherheit natürlich absolut entscheidend sind, ist es einfach eine riesige Herausforderung.
Du hast gerade das Dark Web angesprochen. Also es ist ja nicht nur sogar so, dass du Identitäten dir besorgen kannst. Also es gibt also gerade im amerikanischen Raum inklusive Sozialversicherungsnummer. Also es gibt wirkliche komplette erstellte Avatare, muss man sagen. Also komplette Identitäten mit einer Historie, die ja wichtig ist, insbesondere dann, wenn ich beispielsweise auch was bestellen möchte, ja, wo vielleicht im Hintergrund ein Faktencheck oder ein Fraudcheck gemacht wird. Und wenn dann natürlich eine Identität da ist, von der man weiß, okay, die hat schon mal bei Amazon 3-4 Mal bestellt und hat bezahlt, dann ist natürlich so eine Identität total viel wert, also im Wert im Sinne von Fraud, also für Fraudster wertvoll. Und was du ebenfalls auch im Dark Web kaufen kannst, sind komplett KYC durchgeführte Bankaccounts. Also es sind schon fertige Accounts, die du dir holen kannst, dann kannst du direkt loslegen. Insbesondere, wie du es gesagt hast, Neobanken waren zumindest in der Vergangenheit immer wieder davon betroffen. Wie das heute ist, kann ich nicht genau sagen. Aber das ist natürlich ein riesengroßes Problem.
Ja, genau. Und es gibt ganz viele Lösungen. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mal auf die offiziellen eingehen. EID, EUID etc. Aber vielleicht einmal so ein bisschen vorweggegriffen. Ja, es gibt auch ganz viel Lobbyismus von den unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Es gibt auch eine Vielzahl mittlerweile an aktiven, auch an offiziellen Lösungen, aber auch ganz viele verrückte und neue Lösungen, die wir uns gerne mal so ein bisschen anschauen wollen, ohne da jetzt zu technisch oder auch zu nerdig in die Bankwelt abzugreifen. Aber so eine mögliche Lösung, die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wird, sind die sogenannten SSIs. Ja, das sind also Self-Sovereign Identities, also auf Deutsch selbstbestimmte digitale Identitäten, würde man, glaube ich, sagen. Und bei dieser Methode hat quasi jede Nutzerin und jeder Nutzer die volle Kontrolle über ihre Identität und kann damit auch sicher entscheiden, welche Informationen die Nutzerin mit wem dann auch immer teilt. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel Gesundheitswesen. Das heißt, Patienten können selbstständig bestimmen, welche medizinischen Informationen sie ihren Ärzten, Krankenhäusern, Pflegern, weiß der Teufel, zur Verfügung stellen, ohne dass eine zentrale Stelle diese Daten irgendwo speichert. Und auch im Bankensektor wird SSI immer diskutiert und kann dafür genutzt werden, um quasi einen sicheren Identitätsnachweis bei den berühmten Kreditvergaben zu ermöglichen, ohne dass wirklich persönliche Daten unnötig preisgegeben werden. Genau, ich glaube, technologisch ist das immer so ein bisschen fraglich, wo läuft das? Was immer diskutiert wird, ist, dass quasi auf der Blockchain-Technologie läuft, wo ja dann auch die Blockchain endlich mal eine zentrale Rolle mit einem echten Use Case spielen könnte, ja? Indem es einfach eine sichere und vor allem, ganz wichtig, eine dezentrale Infrastruktur dann für digitale Identitäten schafft. Da gibt es ein paar europäische Startups, die sich mit dem Thema mehr und mehr auseinandersetzen. Ein Projekt ist ID Union, was auch Blockchain-basiert ist, um eine vertrauenswürdige und eine sehr offene Identitätsinfrastruktur zu etablieren. Und diese Plattform zum Beispiel ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, ihre digitalen Identitäten so in verschiedenen Kontexten so zu strukturieren. Die haben zum Beispiel Online-Shopping als eine große Kategorie. Die haben aber auch das Thema Behördengänge, weil sie halt irgendwie auch argumentieren, dass man nicht jedes Mal wieder neue personenbezogene sensible Daten erneut irgendwo in Masken eingeben soll, sondern das Ganze quasi hinterlegt ist und dann über den Schlüssel, über den Keyword nur abgerufen werden kann. Und auch die großen Unternehmen, ne? Also ich glaube, IBM und auch Microsoft forschen an Blockchain-basierten Identitätslösungen, um auch sicherzustellen, dass ihre Nutzer die Daten quasi selbstständig verwalten können über die unterschiedlichen Plattformen, die sie ja mit Microsoft zum Beispiel haben, haben wir im letzten Podcast lange darüber gesprochen, wodurch natürlich die Gefahr von einem Identitätsdiebstahl, wenn es sauber durchgebaut ist, stark reduziert werden könnte. Gleichzeitig sich aber auch an so, ich sag mal, so ein Big Tech zu hängen mit seiner ganzen Identität, das ist ja schon so ein Thema. Ne? Also ich meine, du hast eben auch Facebook Connect angesprochen. Das gibt's so seit, weiß ich gar nicht, irgendwie 10, 15 Jahren. Und damals hat man das ja für alles gemacht. Ne? Da wurde dann quasi die E-Mail-Adresse und Credentials einmal irgendwie verschlüsselt hinterlegt. Und also ich bin wahrscheinlich bei irgendwie 100 Plattformen angemeldet über meinen Facebook Connect, was ich selber als Facebook gar nicht mehr nutze. Und ich wüsste gar nicht, wie ich dort jetzt das Ding lösche, verwalte, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Mhm. Aber das Problem ist natürlich, du bist auf Gedeih und Verderb halt auf diese Tech-Plattformen angewiesen. Und was ist, wenn Meta morgen sagt, na, wir wollen das nicht mehr, dann kann ich mich also in ganz viele Dienste nicht mehr einloggen. Jetzt sind das vielleicht auch Dinger, wo ich mich gar nicht mehr einloggen will. Das ist schon mal das Gute daran. Aber auf der anderen Seite bist du natürlich entsprechend eben darauf angewiesen. Und was wir natürlich auch damit getan haben, das unterschätzt man, das Thema, du hast eben das Thema Souveränität der Daten angesprochen. Wir haben in der Vergangenheit, also ich zumindest, und ich kenne ganz viele Menschen, die wahrscheinlich ähnlich unterwegs waren, diesen großen Plattformen A sehr viel Vertrauen geschenkt und vor allen Dingen auch sehr viele Daten. Also das darf man immer nicht unterschätzen. Also wir wissen, was die Businessmodelle dieser Plattformen sind und die haben sich natürlich jedes Mal gefreut, wenn ich noch einen neuen Dienst daran angedockt habe, weil dann konnte man mir noch personalisiertere Werbung ausspielen. Und das ist natürlich die Downside oder die Kehrseite der Medaille. Darüber hinaus, um da vielleicht einmal so ein bisschen Ausblick zu geben, das ist ja das, was in der Vergangenheit, was bis hierhin geschah, wie bei so einem Serienrückblick. Nichtsdestotrotz hat man auch in der EU erkannt, dass das ganze Thema digitale Identität vielleicht ein Thema ist, was wir EU-weit regeln sollten. Ja, und das hat man auch geregelt in der eIDAS 2.0-Verordnung. 2.0 bedeutet, das ist so die Nachfolgeverordnung der ersten Version. Und was ist dort reguliert? Nämlich die Tatsache, dass eine digitale Identität auf europäischer Ebene nicht nur kommen soll, sondern verpflichtend kommen wird und jedes Land verpflichtet ist, ihren Bürgerinnen und Bürgern eine entsprechende digitale Identität, also die Digitalisierung des Personalausweises sozusagen, anzubieten. Worin das geschehen soll, ist eine EUDI-Wallet, also eine entsprechende Lösung, Applikation, App, wo dann die Nutzerinnen und Nutzer natürlich freiwillig diese digitale Identität ablegen und vor allen Dingen nutzen können. Die Ausgestaltung, die ist relativ schwammig. Das heißt, die Länder, also nicht die Bundesländer, sondern die Länder, die europäischen Länder, können selber entscheiden, ob sie es quasi als Land herausgeben, ob sie es Drittanbietern überlassen, eine entsprechende Lösung zu bauen. Das ist, ja, wird entschieden auf Landesebene. Fakt ist aber, es soll kommen. Und was vor allen Dingen wichtig ist in diesem ganzen Konstrukt, ist die Interoperabilität. Das soll heißen, wenn ich also eine EUDI-Wallet nutze, egal von in welchem Land ich bin, egal von, wer sie herausgegeben hat, werde ich mich, wenn ich jetzt in Frankreich zur Behörde gehe, könnte ich mich mit dieser entsprechenden Lösung online, aber auch natürlich vor Ort in der App, im Smartphone oder wo auch immer, identifizieren. Das ist das, was auf europäischer Ebene reguliert ist und auch, ja, wie soll man sagen, beschlossene Sache. Es wird also kommen. Da ist natürlich die spannende Frage. Das wissen wir nicht. Wie sieht die Umsetzung aus? Wie schnell wird das auch am Ende umgesetzt? Also es ist definiert, das ist 2026. Wenn ich das richtig, genau, 2026 dann auch dann da sein soll. Aber der Weg dahin ist natürlich noch ein bisschen. Und ja, wie es genau dann letztendlich umgesetzt wird, wird gerade in ganz vielen Ländern ja eruiert. Aber das jetzt mal so ein bisschen Ausblick, was auf europäischer Ebene passiert. Was natürlich da nicht definiert ist, und da kommen wir ja gleich zu, warum ist das ganze Thema digitale Identität wichtig, insbesondere weil wir ja auch über das Thema AI ständig sprechen. Es gibt ein schönes Interview letzter Woche bei dem Portal, ich sage immer The Five Guys, das stimmt gar nicht, The Point Guys heißt es, glaube ich, wo die Apple Payment Chefin etwas Ausblick gibt, wo sie eigentlich mit der Apple Wallet hingehen. Und das ist erst einmal nicht so super spannendes, aber es gibt einen Nebensatz, den ich erwähnenswert finde, nämlich die Aussage, dass man in Zeiten von Deepfakes und AI ja dringend eine entsprechende Lösung braucht. Also eine Instanz, wo ich quasi mich wirklich digital mit ausweisen kann, um sicherzustellen, dass eben das Bild, was wir gerade sehen, oder das Video, was wir vielleicht gerade sehen in einer Videotelefonie, eben auch die Person ist, mit der ich mich glaube zu unterhalten. Also das, was wir genau in der Vergangenheit selbst in der Politik gesehen haben. Ich weiß nicht, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, wo es eine Telco gab zwischen deutschen Politikern und der Ukraine, wo man später festgestellt hat, es war gar nicht so, also es war nicht echt. Wir haben über den Fall berichtet, du erinnerst dich, ich glaube, es war in China, wo eine Bank großzügige Gelder freigegeben hat aufgrund einer gefälschten Videokonferenz. Und da kann natürlich eine digitale Identität entsprechend zu helfen oder beihelfen.
Ja, das ist halt die Frage, wie die ausgestaltet werden. Also du hast gerade quasi über die Regulatorikseite gesprochen, diese digitale Identität für ganz Europa. Ne? Und da gibt es auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, ne, sportlich die Esten, die dieses Thema schon seit Jahren so hardcore digitalisiert haben, ne, von der Steuererklärung, Behördengänge etc. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt irgendwie das gute alte Deutschland, was jetzt zwar über diese EU-EID-Funktion dann kommt, ja, aber ich bin gespannt, weil, also ich meine, dieser digitale Personalausweis in Deutschland, der soll es ja Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich sicher online auszuweisen, ne, beim Beantragen von Dokumenten, zum Beispiel bei der Steuererklärung, aber grundsätzlich auch bei alle Arten von Bankgeschäften, die du und ich so machen. Und über diese EID-Funktion kann dann der Personalausweis im echten Leben, mal gesprochen, so mit einem Kartenlesegerät oder mit einem NFC-fähigen Smartphone so verwendet werden, was dann die Nutzung sehr einfach und zugänglich machen soll. Und zurzeit hast du halt dieses Henne-Ei-Problem, ne? Du hast halt irgendwie wenig Akzeptanz da draußen im Markt und dadurch natürlich auch wenig Nutzung und andersherum in der breiten Bevölkerung. Und ich glaube, das ist einfach auch aufgrund mangelnder Informationen, ne, mediale Berichterstattung, wir hatten es angesprochen, aber auch fehlende Integration in irgendwelche digitalen Prozesse, die in Deutschland ja größtenteils sowieso brach liegen, wenn es nicht tatsächlich um moderne Banken geht. Aber überall anders ist das ist ein Riesenthema. Und die europäische digitale Identität, also die EUD, von dir angesprochen, die soll quasi jetzt so eine ähnliche Funktion auf gesamteuropäischer Ebene erfüllen und Bürgern damit ermöglichen, sich in allen Mitgliedstaaten der EU sicher nicht nur digital auszuweisen und dann Dienstleistungen grenzüberschreitend zu nutzen, sondern das auch wirklich halt physisch zu machen. Also ein Beispiel, was ich immer ganz interessant finde im praktischen Einsatz, wäre so die Nutzung von dieser EUDI, um eine Wohnung in einem anderen Land zu mieten oder zu kaufen. Das ist ja trotz Schengen und Europäischer Union ein Riesenakt für alle, die mal irgendwie woanders wohnen und da vielleicht einfach nur was mieten oder kaufen wollen, ohne lokale Steuernummer und Co. Ich habe das selber durch, das ist wirklich hardcore und ist auch ganz oft so ein juristischer Graubereich. Du kannst einfach auch kein Bankkonto eröffnen im Ausland so einfach, ohne physisch vor Ort in die Filiale gehen zu müssen. Ne, mit erstes Trade Republic und Co. und N26 macht es ein bisschen leichter. Aber für die meisten Banken ist das tatsächlich immer noch nicht möglich. Und diese Lösung soll jetzt den Bürgern ermöglichen, ihre Identität digital so sicher zu verwenden, dass es irgendwie kein Problem gibt. In China gibt es richtig coole Ansätze auch, ist natürlich anders staatlich kontrolliert und dann auch mit dem berüchtigten Social Scoring unterwegs. Aber ich bin sehr gespannt, was die EUD und auch die EID in Deutschland in den nächsten Monaten bis zu dem besagten Datum von dir 2026 dann wirklich mal in die echte Abarbeitung bringt.
Absolut. Aber so oder so, und ich glaube, da sind wir uns einig und da sollten wir vielleicht jetzt noch so ein bisschen tiefer drauf eingehen, warum das so wichtig ist und warum es, ich sehe gerade hier auch die Shownotes, wir kommen ja gleich auch zum Thema Worldcoin, beziehungsweise jetzt heißen sie ja nur noch World, warum das eigentlich wirklich so wichtig ist. Wir haben in den letzten Ausgaben immer wieder über die verschiedensten Tools gesprochen, die es so gibt. Bildgenerative AI, videogenerative AI, das Thema Voice Cloning. Und die Erfahrung, und Sascha und ich, wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile einigermaßen tief in diesem Rabbit Hole, kann man ja sagen, drin. Und je tiefer man drinne ist, desto mehr erkennt man, dass nicht nur die die Entwicklungssprünge immens groß sind. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, ich kann mich an keine Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren erinnern, die so schnell und so sprunghaft war. Also bisher war das ja immer so linear, es wurde immer ein bisschen besser, ne? Du erinnerst dich, das nächste Smartphone war besser, da wurde noch mal ein bisschen dran gearbeitet. Es wurde immer ein bisschen besser, aber jetzt kommen so krasse Sprünge, dass man denkt, irgendwie, man lag 3 Monate im Koma. Ja, also dass man irgendwie, man wacht auf und denkt, ist alles okay, ja, weil schon wieder irgendwas Neues gelauncht wird. Und was wir ja vor allen Dingen erleben, ist die Qualität, also nicht nur die jetzt so technischen Sprünge, ist das eine, sondern die Qualität der, insbesondere beim Thema Video, Bilder und Voice, dass wir es immer schwerer fällt. Also ich sehe Bilder, die ich selber generiert habe. Wir hatten in der letzten Ausgabe ein Tool, wo man sein eigenes Bild so ein bisschen manipulieren kann, den Blickwinkel, Augen zu, Augen, Mund auf, Mund zu und was weiß ich. Und man muss kein Photoshop-Künstler mehr sein, sondern es reichen 2-3 Minuten. Also diese ganzen Bilder, wir erinnern uns im politischen Kontext, wo Nordkorea mal wieder eine Militärparade gemacht hat und man dann gesehen hat, alles klar, die Fotos, die Panzer hat man da rein gefotoshoppt, ja, und konnte das so erkennen. Ich glaube, in Zeiten von bildgenerativer AI wird es einfach immer, immer schwieriger, die Realität von der Fiktion zu unterscheiden. Und du hast das, glaube ich, in der vorletzten Ausgabe, das Beispiel im amerikanischen Wahlkampf mit den ganzen Deepfakes, die ja auch geteilt werden, die wirklich gut auch aussehen, also gut im Sinne von überzeugend aussehen, ist ja ein riesengroßes Problem.
Ja, total. Also das sehen wir ja jetzt gerade quasi im letzten Endspurt des Wahlkampfes, was da gerade passiert und auch, dass es wahnsinnig schwer jetzt mittlerweile zu unterscheiden ist, was ist wirklich fake und was ist echt. Die unterschiedlichen Social-Plattformen außer X versuchen natürlich hier auch über Watermarking herauszufinden, was ist echter Content und was nicht und versuchen dann auch mit einem Ethics-Team hinterher zu sein, um die Themen dann auch klar zu brandmarken, wenn es halt sich um KI-generierten Fake-Content handelt. Trotzdem ist es schwierig, hier eine Einzigartigkeit zu erreichen. Für mich ist es voll schwer, jetzt auf einzigartig zu gehen. Ich habe mir irgendwie in den letzten Monaten angewöhnt, eindeutig zu sagen, was mathematisch ja eine ganz andere Definition ist, wo ich von einem sehr guten Kollegen und Freund immer wieder darauf hingewiesen werde, wenn ich das hier falsch mache. Deswegen versuche ich mich heute auf einzigartig oder unique zu konzentrieren. Aber ich glaube, ein sehr prominentes Projekt, und du hast es schon gesagt, in diesem Zusammenhang, ist einfach WorldCoin oder World. Und was die versuchen, ist ja eine globale digitale Identität zu schaffen, indem sie biometrische Daten so verwenden, wie wir es ja auch hier schon ein-, zweimal besprochen haben, also ganz konkret so dieser Scan der Iris, des Auges. Und die Idee dahinter ist nichts weniger als eine wirklich fälschungssichere, einzigartige digitale Identität, die jedem Menschen zu jeder Zeit zugänglich ist. Und aktuell wird das ja in mehreren Ländern getestet, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wobei die Nutzerinnen für ihre Teilnahme mit einer Kryptowährung für diesen WorldCoin quasi bezahlt oder belohnt werden. In Kenia zum Beispiel gab es da ja super viele Anmeldungen in den letzten 1,5 Jahren, aber es gibt auch ganz erhebliche Kritik seitens der Regierung. Die Bedenken sind Datensicherheit, ethische Nutzung, biometrische Informationen etc. Und diese Kritik kommt mehr und mehr von ganz vielen Stellen. Ja, Datenschützer und Menschenrechtler warnen jetzt davor, dass die biometrischen Daten ganz sicher missbraucht werden, insbesondere wenn diese Daten quasi einmal erfasst sind. Und ich glaube, die liegen auch auf einer eigenen Blockchain. Dahinter. Genau, dass du kommst da gar nicht mehr raus. Ja, du wirst die nicht mehr wiederfinden. Und durch diese Dezentralität kannst du als User, wenn du dich einmal dagegen entscheidest, die auch gar nicht mehr löschen. Und da gibt's ja schon irgendwie sehr viel Zweifel an der Transparenz und an der Sicherheit von der Speicherung von solchen sensiblen Informationen.
Genau, also es ist vielleicht zum Thema dem World-Projekt noch 2 Sätze. Also sie haben inzwischen, ich glaube, 6,2 oder 6,5 Millionen, ich weiß kaum, kann man Nutzerinnen und Nutzer sagen, Registrierungen, was auch immer, also Accounts quasi angelegt. Und es ist eine gemeinnützige Stiftung. Also es ist kein Unternehmen im klassischen Sinne, was dahinter steht. Auf der anderen Seite, und das muss man halt auch sagen, es ist Sam Altman, der dahinter steht. Und man kann inzwischen sicherlich an seine Vision und an seine Visionskraft glauben. Auf der anderen Seite ist es wieder eine Person, die ähnlich wie Elon Musk ja auch sehr pushy ist und Themen vorantreibt und sehr visionär ist. Aber möchte man oder ist das eine so richtig gute Idee, solche wirklich sensiblen Daten letztendlich in die Hand, auch wenn es eine Stiftung ist, einer einzelnen Instanz zu geben, wo man nicht weiß, was passiert im Hintergrund damit. Und ist das wirklich alles sicher? Ja, es ist ganz viel Source Code veröffentlicht und die Nerds unter uns und Nerdinnen unter uns, die werden wahrscheinlich damit was anfangen können und vielleicht auch eine Aussage, wie sicher das ist. Am Ende ist es letztendlich, glaube ich, ein Stück weit, kann man sagen, Privatunternehmen. Es ist auf jeden Fall eben nichts Staatliches und da kann man auch geteilter Meinung zu sein. Es gibt sicherlich Staaten, denen möchte ich meine Identität auch nicht anvertrauen. Ja, also die soll es auch geben. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Nichtsdestotrotz, und das ist sicherlich etwas, was bemerkenswert ist, nämlich die Tatsache, dass Sam Altman oder OpenAI sehr schnell erkannt hat, weil das World-Projekt gibt's ja schon ein bisschen länger, sehr schnell erkannt hat, dass es diesen, wir nennen ihn ja immer blauen Haken für Content und Accounts, also diese Verifizierung, das ist echt, das kommt wirklich von Sascha, das kommt wirklich von Mike, dass es den braucht und das ist letztendlich die Idee hinter dem World-Projekt oder dem World-ID-Projekt und ich glaube sehr stark daran, dass wir tatsächlich in Zukunft etwas brauchen. Denn, letzter Satz dazu, ein Wasserzeichen wird nicht helfen, weil wir wissen, Wasserzeichen lassen sich in der Regel schnell irgendwie rausnehmen oder lassen sich schnell rausfiltern. Content lässt sich heute auch immer wieder durch verschiedene Tools jagen, dann kann man nicht mehr erkennen, ob es von ChatGPT erstellt wurde. Anders sieht es aus, wenn ich wirklich Accounts schütze. Und ich glaube, da braucht es wirklich eine entsprechende Lösung. Und ja.
Ja, es gibt ein paar coole neue Anbieter, aber bevor wir dahin kommen, vielleicht noch ein paar Sätze zu Sam Altman, ne? Also ich meine, ja, du hast es erwähnt, das ist eine Stiftung und der versucht ganz viel in den Medien zu sein, dass es ja alles so sicher sei und dass die Stiftung sich selbst gehöre und keinen Rentabilitätsanspruch hat. Das war aber identisch zu seiner Aussage mal von OpenAI, was mittlerweile halt irgendwie auch eine For-Profit-Company ist und keine Non-Profit-Company mehr, wo er gerne halt irgendwie auch mindestens über die nächsten Jahre über das Board of Directors sich 7% des Gesamtequity sichern möchte. Und bei einer aktuellen Bewertung in den hunderten Milliarden ist das mittlerweile halt irgendwie auch richtiges Geld, wo er sich ja immer als Messias und Philanthrop eigentlich gerne darstellen möchte. Und also Ähnliches sehe ich halt hier. Er hat irgendwie auch Worldcoins mitgegründet und hält wahrscheinlich auch einen Großteil der Stiftungsanteile. Was halt so ganz spannend ist, ist, dass im Rahmen von diesem Projekt er dieses neue Identifikationssystem namens WorldID jetzt nochmal letzte Woche besser erklärt hat, wo das System ja verwendet wird mit den Augenscans über diese Orb-Scanner. Und die Idee ist mit dieser Technologie, dass beispielsweise täuschend echte, gefälschte Videos, die in betrügerischen Kontext verwendet werden, einfach perfekt erkannt werden können, weil die Software dann mit gängigen Video-Apps wie WhatsApp, Zoom etc. so kompatibel ist, dass die wirklich aber nur mit Menschen funktionieren, die sich bei World initial registriert haben und das auch wirklich aktiv nutzen. Ne? Die sagen, es gibt keine Daten, die auf irgendwelchen Servern gespeichert werden, weil es halt Blockchain-basiert ist. Aber er selbst sagt, er sieht es als die einzige aktuelle Lösung und als wichtigen Schritt, um sicherzustellen, dass Menschen auch in der Ära der künstlichen Intelligenz wirklich eindeutig identifizierbar bleiben. Genau, und so ein paar andere Sachen. Also Gaming ist immer eine schöne Branche, wo man hinschauen kann. Ich als Nicht-Gamer muss es auch neidlos anerkennen, wenn es um neue Technologie geht, die im Massenmarkt wirklich ausgebreitet wird, weil auch die haben natürlich immer das Problem der eindeutigen Verifizierung von Menschen versus Bots, auch in den letzten Jahren gehabt. Und die arbeiten auch einfach daran, Bots in Online-Spielen zu eliminieren, indem Spieler vor dem Spielen biometrisch verifiziert werden. Na, da gibt es jetzt zwei große Startups, die ich gefunden habe. Eins heißt Persona und eins heißt Onfido. Und die haben so eine Identitätsverifizierung gebaut, indem sie eine Kombination aus maschinellem Lernen und auch biometrischen Prüfungen der Spieler und Spielerinnen nutzen, um die Identität quasi vorab zu bestätigen. Und das kann man tatsächlich auch nutzen. Und Fido will das jetzt übertragen aus dem Gaming in die Bankenbranche oder in die Finanztechnologiebranche. Die haben jetzt wohl den ersten Case mit einem Versicherer, um wirklich sicherzustellen, dass echte Menschen hinter den eigentlichen Versicherungspolice-Anträgen stehen. So, es ist so ganz spannend, wie man auch aus dem Gaming dann in unserer Branche lernen kann.
Ja, absolut. Und wir haben ja nicht nur das Thema Gaming, wo wir lernen können. Also du hast eben, wir haben jetzt sehr viel über das World-Projekt gesprochen. Wir wissen, dass insbesondere Tech-Giants dran, an dem Thema dran sind, dass sich Banken mit dem Thema digitale Identitäten beschäftigen und natürlich auch durch die Regulatorik in der EU. Was ich mir, wie gesagt, wünschen würde, ist letztendlich, und da habe ich auch keine Lösung. Also ich weiß nicht, wie du drauf schaust, ja. Also ich, egal wer sich damit beschäftigt, am Ende hat es ja sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also ich muss meine Identität jemandem anvertrauen und auch darauf vertrauen, dass diese Identität entsprechend gut verwaltet wird. Und nicht nur verwaltet, sondern sie muss natürlich auch Akzeptanz finden. Es nützt mir nichts, wenn ich auf irgendeine Lösung, wie jetzt beispielsweise World, setze und es gibt keine Akzeptanzstellen, die dahinter stehen, also die das letztendlich akzeptieren. Und dann sind wir schon sehr schnell wieder bei dem Henne-Ei-Problem. Und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich habe keine richtige Idee. Ich weiß nicht, wie du drauf schaust. Ich habe nur das Gefühl, dass es dringender denn je eine Lösung braucht und das nicht aus dem Kontext heraus, dass der Behördengang einfacher werden muss. Das ist für mich, ja, Commodity, das muss auf jeden Fall passieren. Also wir sind im Jahr 2024, dass man immer noch irgendwie Fax schicken muss, ist irgendwie maximal awkward. Aber das ist für mich Commodity und das ist für mich auch Gesetz. Das wird auch irgendwann sicherlich einfacher sein und ich kann mich dann ummelden. Aber diese nächste Level, wo wir ja eigentlich jetzt schon sind, ich glaube, das ist das spannendere Thema oder zumindest nicht weniger spannend. Und da gibt es ehrlicherweise noch nicht so viele Lösungen.
Nee, es gibt so ein paar Beispiele. Also Sharing Economy macht jetzt auch mehr Bemühungen, um die Identität der Nutzer zu verifizieren. Airbnb hat das Problem, dass die mit ID-Checks sicherstellen müssen, quasi, dass Vermieter und Gäste vertrauenswürdig sind. Aber vor allem das Thema Social Networks ist halt ein Riesenthema, ne? Also sowohl Twitter, Instagram und Co. hat einen riesen Haufen an Fake-Accounts und Bots. Ich hatte gerade vor kurzem auf LinkedIn genau das Problem, dass jemand mein Profil 1:1 kopiert hat und versucht damit so ein Nap zu machen. Der erste war Philipp Klöckner, einen Tag später war es Holger Czepitz vom Weltpodcast und am dritten Tag war ich da mit dabei und dann waren es einige. Tatsächlich, also ich glaube, jeder, der halt irgendwie 10.000 Follower plus hat, wurde versucht, so ein bisschen da zu hacken. Und das ist schon spannend, wie die halt vorgegangen sind und wie schnell das dann aber auch, oder wie lange es gedauert hat, dass LinkedIn das erkannt hat, obwohl es nicht nur ich gemeldet hat, sondern tatsächlich auch Freunde und Bekannte von mir. Und es hat einfach, glaube ich, 4 Tage gedauert, bis der eine Account geschlossen wurde. Da gab es aber schon wieder 2 weitere, die das einfach 1:1 genauso über eine Clickfarm wahrscheinlich irgendwie kopiert haben. Und ich glaube, das ist schon ein großes Thema für das Thema, also allumfängliche Identitätsverifizierungslösung, ne, wenn man so will. Und genau was du beschreibst, ist halt so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ist es jetzt die Regierung? Ist es ein Unternehmen, ein kapitalistisch geführtes Unternehmen, was genau das tun sollte? Aber auch, wenn du halt tief mal in unsere Branche, ne, Finanzsektor schaust, Geldwäsche, Betrugsverhinderung und Co. Es geht einfach um dieses Thema Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Und ich glaube, letztlich dreht sich ja immer alles darum, wie wir diese digitale Identität sicher kriegen, aber wie wir sie irgendwie auch benutzerfreundlich gestalten können. Eine Sache, über die ich Bekannten eine ganze Weile mal diskutiert habe, auch schon jetzt ein halbes Jahr her, aber ist quasi eine Lösung, um Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in Messengern wie WhatsApp und E-Mail wirklich eindeutig zu verifizieren und Bots, KI und vor allem Spam hier auszuschließen. Weil das ist ja das, was wir alle seit Jahren, Jahrzehnten schon erleben, dass wir halt einfach von Bot-Armies zugespammt werden auf unseren, vor allem E-Mail, aber mittlerweile auch WhatsApp, iMessenger etc. Und das ist am Ende eine Lösung, die auf eine Kombination von Blockchain und biometrischer Verifizierung basiert. Die Idee dahinter ist, dass quasi jede Nachricht, die von einer echten Person gesendet wird, durch so einen ganz normalen und auch standardisierten kryptografischen Schlüssel läuft, der dann an deiner persönlichen digitalen Identität hängt und dass der dann quasi im Hintergrund signiert wird. Diese Technologie gibt es, benutzen eigentlich auch alle E-Mail-Messenger, die irgendwie Relevanz haben, GMX, Gmail etc. Und dieser Schlüssel kann aber nur dann aktiviert werden, wenn die Identität der Person vorher einmal kurz durch ein biometrisches Merkmal bestätigt wurde. Und ich meine, wir haben alle diese Technologie. Wir haben den Fingerabdruck auf dem Handy, wir haben die Gesichtserkennung, Face-ID. Die kannst du einfach auch übertragen in alle anderen Devices. Und dadurch kann zum Beispiel sehr einfach sichergestellt werden, dass jede Nachricht tatsächlich von einem realen Menschen stammt. Du musst natürlich jetzt dafür sorgen, dass diese Daten, sehr sensibel, sehr personenbezogen, nicht irgendwo hinkommen. Und da vertrauen wir, also ich auf jeden Fall, Apple ganz besonders, dass diese Daten halt nirgendwo das Licht der Welt bisher erblicken und auch nicht unbedingt Geheimdienste oder Nicht-Geheimdienste darauf zugreifen können. Aber zusätzlich brauchst du, glaube ich, irgendeine vertrauenswürdige Instanz und das könnte eine vielleicht staatlich regulierte Blockchain zur Speicherung von diesen Verifizierungsinformationen sein, um auch diesen Transparenzfaktor und vor allem diese Fälschungssicherheit zu gewährleisten, ne? Und mit so einem System würdest du tatsächlich Spam und diese sehr, ich sag mal, einfachen Betrugsversuche komplett eliminieren? Ne? Wenn du sicherstellst, dass einfach mein E-Mail-Browser nur mit deinem E-Mail-Browser spricht, nachdem wir beide automatisiert 100%ig verifiziert wurden. Und so natürlich auch viel mehr Vertrauen in eine digitale Kommunikation wieder steigern können. Ne?
Absolut. Ich muss allerdings sagen, vor einem Jahr oder vor zwei hätte ich deine Meinung zu 100% geteilt. Also zu sagen, Apple und Co., in dem Fall Apple, vertraut man. Ich meine, man muss dazu sagen, Apple hat beim Thema Privatsphäre in den letzten Jahren ganz, ganz viel Marketing betrieben. Deine Daten sind sicher, sie liegen nur auf dem iPhone, da kann nichts passieren. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch da, was ist, wenn das Gerät dann in falsche Hände kommt? Also wenn alles auf dem iPhone liegt und alles da in Anführungsstrichen sicher ist, auch da hat die Vergangenheit gezeigt, es ist sicherlich immer sicherer geworden und jetzt ein iPhone zu knacken in Anführungsstrichen ist schwieriger, als das noch vor 3, 4, 5 Jahren der Fall gewesen ist. Nichtsdestotrotz, es gab immer wieder die Fälle, wo beispielsweise der israelische Geheimdienst auf einmal ein Tool hatte, wo man jedes iPhone mit entsperren konnte. Und wenn dann alles auf dem Gerät liegt, bin ich mir auch nicht so 100% sicher, ob das so der richtige Weg ist. Gefühlt finde ich diesen Blockchain-Ansatz eigentlich ganz charmant und ganz nett. Auf der anderen Seite hier das Problem, wie gesagt, wenn es eben nicht von der staatlichen Instanz oder von der vertrauenswürdigen Instanz, muss ja nicht unbedingt der Staat sein. Ich würde nur sagen, dass OpenAI zumindest für mich nicht unbedingt zu den vertrauenswürdigsten Instanzen zählt, wenngleich ich das alles total feier, aber möchte ich da wirklich irgendwie meine Daten permanent hingeben? Weiß ich nicht. Ich gebe so schon genug Daten hin. Es bleibt eine super spannende Frage, auf die es wahrscheinlich keine 100%ige Antwort gibt. Was ich zumindestens, und ich gucke hier gerade als Stichpunkt Conclusio, was ich wirklich glaube und wovon ich überzeugt bin, dass es eine entsprechende Lösung dringender als je zuvor braucht. Und ich glaube, dass diese Lösung, die wir brauchen, eben mehr sein muss als gesagt und der Behördengang, wenngleich es sicherlich damit anfangen wird. Aber es wird spannend bleiben, wo die Reise hingeht. Das ist so meine Conclusio. Und ich bin mir nicht sicher, wer letztendlich das Rennen, wenn man das so sagen darf, oder wer die digitale Identität dann letztendlich für uns verwalten und halten wird. Ich hoffe nicht Meta. Ja.
Um Gottes Willen. Mark Zuckerberg persönlich.
Der ist recht vertrauenswürdig. Wir scherzen nur. Spoiler. Disclaimer. Genau, Disclaimer. Wir scherzen nur. Wir müssen ja immer vorsichtig sein, was wir hier sagen. Das war ein Witz.
Also ich glaube, eine finale Konklusion habe ich jetzt leider auch nicht. Aber ich glaube, die Lösungen sind sehr vielfältig und jede bringt so ihre eigenen Herausforderungen und Risiken mit sich. Wir haben über die unterschiedlichen Henne-Ei-Probleme gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Architektur und Infrastruktur genutzt wird, staatlich, unternehmerisch. Eine Mischung davon, was ist wirklich so dieses verbindende, vertrauensvolle Element. Und auch für unsere Branche wird es sehr spannend sein, wie sich Banken und Financial Service Dienstleister in diesem Umfeld einfach positionieren und ob sie vielleicht zum Vorreiter für dieses Thema sichere digitale Identitäten werden, ob es eine staatliche Instanz wie EID oder EuD werden wird oder ob es einfach Tech-Giganten mal wieder gelassen wird, diese Lücke zu füllen. Wir werden es weiter beobachten. Wir werden uns auch weiter den Markt immer mal wieder anschauen. Aber ich glaube, die Konklusion ist nicht, dass wir jetzt hier die beste Lösung gefunden haben. Wir beobachten das weiter und halten euch auf dem Laufenden.
So machen wir das. Und das war dann auch die Folge Nummer 25. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir sagen wie immer vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns das gerne per LinkedIn als private Nachricht oder an unsere E-Mail-Adresse hello@unpluggedpodcast.de. Wir freuen uns über Kritik, Wünsche, Anregungen oder auch Fragen. Und worüber wir uns auch sehr freuen, ist, wenn ihr uns eine kleine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lasst. Das hilft uns. Und ja, wir freuen uns einfach drüber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Danke euch. Bis bald.